Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim Alexandra Nutz.
Mit Harvest Consulting ist vor ein paar Wochen ein neues Trio im Pitch-Beratungsmarkt gestartet. Vanessa Seibicke, Katharina Kübler und Kim Andresen. Sie waren viele Jahre gemeinsam bei der Pitch-Beratung Cherrypicker, haben hunderte Auswahlprozesse und unzählige Entscheidungen auf Kunden- wie Agenturseite begleitet. Was sie verbindet, ist nicht nur diese besondere Expertise, sondern auch ein gemeinsamer Blick auf einen Markt, der sich seit Jahren an den gleichen Stellen reibt. Zwischen echter Passung, Fairness und, ja, wie soll ich sagen, einem Wahnsinns-Pitch-Aufwand da immer zu gucken, wie man eine richtig gute Balance halten kann. Genau daraus ist Harvest entstanden, mit dem Anspruch, Auswahlprozesse anders zu denken, strukturierter, transparenter, aber vor allem menschlicher. Und gleichzeitig gehen die drei ein Thema an, das im Markt durchaus sensibel diskutiert wird. Sie wollen nicht nur Marketingverantwortliche, sondern auch Agenturen beraten. Wir diskutieren miteinander, wie hier eine gute, gesunde Balance aussieht und was sie genau alles vorhaben unter dem Dach Harvest Consulting. Herzlich willkommen bei What's Next Agencies, ihr drei. Ich freue mich total, dass wir hier beim lieben Fabio Hebel im Studio Hebel in seinem Podcast-Studio sitzen, weil mein kleines, bescheidenes Heim für vier Menschen einem Podcast dann doch zu muckelig ist, haben wir uns hier getroffen. Schön, dass ihr da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich total. Also man hat es ja schon in der Presse gelesen, da habt ihr ja schon Interviews gegeben. Es gab schon bei Mother in Berlin ein New Business Roundtable mit einer Podiumsdiskussion. Und jetzt freue ich mich, dass wir gemeinsam euren ersten Podcast hier aufnehmen und so ein bisschen genauer reinfragen. Ich mag das ja immer sehr an dem Podcast-Format, dass man so ein bisschen tiefer fragen kann, sich ein bisschen mehr Zeit nehmen kann. Es muss nicht alles so auf PR-Headlines getextet sein. Insofern erzählt super gerne mal, weil das ist ja so auch der Einstieg gewesen, ne? Also so ein bisschen eine neue Art von Pitch-Beratung, auch so sehr, wie sich der Markt verändert, auch mal zu gucken, kann es nicht auch sein, dass sich die Player auf Pitch-Beratungsseite mit verändern, weiterentwickeln? Was sind so Dinge, wo ihr sagt, dafür möchten wir wahrgenommen werden, dafür stehen wir auch wirklich voller Herzblut?
Also ich glaube, mit Harvest Consulting haben wir uns entschieden, man muss gar nicht alles wirklich anders machen, aber wir finden, dass man vieles besser machen kann. Und du hast es selbst schon angekündigt, wir arbeiten schon seit vielen, vielen Jahren zusammen als Trio und wir haben das Ohr immer sehr stark am Agenturmarkt, aber natürlich auch an den Kunden. Und wir haben uns ganz viel ausgetauscht im Vorfeld, sowohl mit der Kundenseite als auch mit den Agenturen. Was ist eigentlich der Need heutzutage? Und es war gar nicht so überraschend, weil es ist auch ehrlicherweise schon seit vielen Jahren das Gleiche, was immer gesagt wird. Die Branche schreit eigentlich nach mehr Effizienz, nach Fairness und nach Transparenz. Und das ist jetzt gar nicht die große Rocket Science, haben wir so festgestellt. Und dennoch macht es keiner, beziehungsweise es hat sich nicht groß was geändert. Und das war für uns der Ansatz zu denken, wir gucken uns jetzt mal an, was gibt es für bestehende Formate, welche funktionieren weiterhin, aber was kann man auch zukünftig anders machen. Und gerade in den Zeiten von KI, die ja einfach immer, immer größer wird, haben wir für uns beschlossen, der Mensch ist immer noch das A und O. Agenturzusammenarbeit mit Kunden ist ein People's Business und darum ist der Mensch für uns immer noch ganz, ganz wichtig. Was für uns dazu geführt hat, dass wir die Prozesse dialogischer gestalten wollen. Eine Auswahl ist für uns keine Einbahnstraße. Bisher war es immer so, zumindest in der Wahrnehmung und bestimmt noch mehr von Agenturseite als von der Pitch-Beratungsseite, dass eigentlich Agenturen vortanzen und der Kunde entscheidet am Ende. Und das haben wir aber schon seit vielen Jahren gesehen, dass sich das gedreht hat, dass es nicht mehr nur ist, ich entscheide als Kunde, wen will ich sehen, die kommen schon, sondern dass auch Agenturen tatsächlich selektiver geworden sind, was total schön ist. Die lassen sich nicht mehr einfach auf jeden Pitch ein, aber auch, weil sie es gar nicht können. Weil ein Pitch natürlich auch unfassbar viel Geld kostet, Ressourcen. Und da haben wir uns gesagt, da wollen wir ansetzen und wollen das Ganze zu einem faireren Miteinander machen und ein gegenseitiges Kennenlernen auf beiden Seiten ermöglichen, sodass tatsächlich am Ende beide Seiten für sich entscheiden können, wir sind das Perfect Match für diese Aufgabe. Und dann glauben wir auch, dass das richtig erfolgreich wird.
Und sag mal, das dialogische Prinzip dahinter, ne, das finde ich auch nochmal spannend, da ein bisschen tiefer reinzugucken, weil man kennt es ja so, also alle, die jetzt zuhören, wissen in etwa, wenn sie mit Pitchberatung zu tun haben, zumindest auch mit eurer ehemaligen Heimat, dann ist es sehr oft so, es gibt ein RFI, eine Credential wird abgegeben, es gibt einen Longlist-Workshop, dann gibt es die Einladung zum Chemistry-Meeting, häufiger Engagement-Workshops, dann am Schluss eine Pitch-Präsentation und dann gibt es die finale Entscheidung. Was würdet ihr sagen, an welchen Stellen des Prozesses dreht ihr, verzichtet ihr auf Elemente, macht es vielleicht irgendwie schneller, dialogischer. Also genau, lass uns mal auf sozusagen diesen Funnel gucken.
Können wir gerne machen. Also wir versuchen, bevor wir irgendwas machen, erst nur zu erfahren, was Kunden brauchen, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen. Denn meistens ist das, was sie denken, dann doch größer und das, was sie eigentlich brauchen, ein bisschen kleiner. Und wenn wir wissen, auf welcher Basis ein Kunde eine Entscheidung treffen möchte, dann können wir mit ihm auch schauen, welcher Prozess führt dahin. Und wir versuchen, nur die Schritte zu machen, die wirklich notwendig sind. Das heißt, eine aufwendige Credential braucht es oft nicht, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden uns vertrauen und es eigentlich reicht, wenn wir ihnen die Agenturen präsentieren, wenn wir ihnen was dazu erzählen und dass sie eigentlich dann eine Entscheidungsgrundlage haben, die reicht, um zu sagen, okay, die möchten wir jetzt im Chemistry-Meeting treffen. Beim Chemistry-Meeting haben wir auch geguckt, dass wir einen Teil mit einbauen, der auch den Agenturen Raum gibt, um Fragen zu stellen an den Kunden. Oftmals ist das ja so, man kriegt so ein, zwei strategische Fragestellungen, man bereitet sich vor, man hat irgendwie noch vielleicht so ein paar Ideen mitgebracht. Dann geht das 60, 70 oder 90 Minuten und zum Schluss hat man vielleicht noch 3 Minuten Zeit und quetscht dann irgendwie noch so eine Frage rein, weil man als Agentur natürlich auch wissen möchte, unter welchen Rahmenbedingungen stellt ihr euch vielleicht eine Zusammenarbeit vor. Und um das nicht mehr in den letzten 3 Minuten zu quetschen, haben wir gesagt, wir planen dafür mehr Zeit ein. Das ist jetzt ein kleiner Hebel, der aber am Ende doch einiges ausmachen kann. Und ansonsten haben wir auch mit Kunden, mit Einkäufern und mit Agenturen gesprochen im Hinblick auf diesen Entscheidungsweg. Welche anderen Formate kann man etablieren? Und haben da spannende Formate gefunden, die eher in den Workshop-Charakter gehen. Wir haben aber auch Formate entwickelt, wo wir ein Hybrid machen aus einem Chemistry-Meeting mit angeteasten Kreativideen und hintenrum dann aber auch mit dem Anspruch an den Kunden, dass er sich dann direkt entscheidet. Also, dass wir sagen, okay, wenn wir Dinge verkürzen, dann wollen wir sie auch auf allen Seiten verkürzen, sprich, wenn die Agentur ein kleineres Investment hat, weil sie vielleicht nur einmal vorbeikommt, sich vorstellt und zeigt irgendwie, wie sie arbeitet und was so erste Ideen sind, dass der Kunde dann darum aber auch sagt, okay, das finde ich gut und hier ist ein Vertrag und lasst uns auf Projektbasis zusammenarbeiten. Also da einfach andere Formate zu finden.
Finde ich auch einen ganz spannenden Ansatz, weil man ja häufig, also zumindest geht es mir so, nicht immer entsteht aus einem Pitch eine Kampagne, die später das Licht der Welt erblickt, sondern sehr häufig, ja genau, sagen wir vielleicht in 5-10% der Fälle und sehr häufig sucht man ja einfach einen Partner, mit dem man wirklich die nächsten Jahre langfristig, strategisch, substanziell auch bestreiten möchte. Und ich finde, über die Cases, sei es jetzt über Credential oder auf der Website oder was man eben sonst über die Agentur weiß, sieht man ja ein Stück weit auch, ne? Wie ist die Qualität des kreativen Produkts, in welchen Branchen und Kategorien kennt sich die Agentur aus und da kann man schon so ein Stück weit abstrahieren, wie dann wohl das kreative Produkt bei einem selber auch sein wird. Ne? Und ich finde, häufig wird ja der Aufwand in Pitches gerade da betrieben, wo völlig klar ist, dass das dann alles nichts wird. Und natürlich kann man sagen, auf den Punkt und im Wettbewerb und 4 Wochen und Sprint und maximale Leistungskraft. Aber ich hoffe doch, dass das im Alltag ohnehin selbstverständlich ist, das genauso zu tun. Also insofern finde ich das ganz interessant zu sagen, man bringt so eine Art kreativ-strategische Fingerübung mit und dann muss sich der Kunde aber auch entscheiden, weil manchmal ist es ja auch angenehm für den Kunden, sich zunächst mal 4 Wochen zurückzulehnen und in unterschiedlichen von Chemistry über Tissue-Meeting bis Workshop und Präsentationen sich so durchführen zu lassen, von der Agentur ein bisschen berieseln zu lassen und häufig ist ja auch so ein Punkt zu sagen, es mangelt eigentlich an Entscheidungsfähigkeit auf Kundenseite, also nicht nur in Auswahlprozessen, sondern grundsätzlich auch in Kampagnenfreigabeprozessen und das insofern finde ich es eigentlich auch eine ganz schöne, klingt ein bisschen oldschoolig, Erziehungsmaßnahme in beide Richtungen.
Definitiv.
Auf den Punkt zu sein und auch mutig und entscheidungsfreudig an der Stelle. Was mich noch, weil du hast auch gesagt, ne, so sich wirklich beschäftigen, was die brauchen und häufig sind die Wünsche und die Vorstellungen viel größer als das, was sie dann nachher tatsächlich realisieren können. Was mir noch auffällt, in öffentlichen Ausschreibungen ist sehr häufig eine Transparenz da über die Bewertungskriterien. Und witzigerweise in Pitches sozusagen aus dem Privatsektor gar nicht so häufig. Mhm. Wisst ihr, woran das liegt? Oder versuchen Pitchberatungen das und man wehrt sich aber sozusagen auf Kundenseite gegen eine Transparenz der Bewertung?
Ich glaube, historisch gewachsen ist das so, dass man immer noch denkt, oh, es ist ein Wettbewerb, es muss irgendwie ein bisschen geheimnisvoll sein. Aber es ist ein guter Punkt, den du ansprichst, dann auch das würden wir gerne, wenn die Kunden denn möchten, aufbrechen. Wir finden es richtig, dass man weiß, mit wem man im Wettbewerb ist, weil wir glauben, dass das eigentlich motivierend sein kann. Und deswegen, gerade wenn es dann auf so eine letzte Stufe im Auswahlprozess geht, dass man durchaus das Ganze öffnet. Und was wir auch anstreben wollen, ist, dass man, wenn man ein Briefing bekommen hat, zum Beispiel ein Q&A macht, wo alle dabei sind, um eben dieses Gemausche, um Informationen und Insights einfach zu minimieren, da wo es geht, und Transparenz für alle zu schaffen. Und dann liegt es an der jeweiligen Agentur, was sie daraus macht.
Wie häufig passiert euch das, dass in Auswahlprozessen der Kunde sagt, ich kann kein Budget sagen, weil ich selber nicht weiß oder mich überraschen lassen will, was die Agenturen so sagen?
Schon ab und zu, würde ich sagen. Also ich glaube, dass die Budgetfrage ist natürlich immer die heikelste, weil niemand will sich gerade in diesen unsicheren Zeiten, wo die Budgets auch immer geringer werden, will er sich festnageln lassen. Und darum ist dieses ausgesprochene Budget immer das mit eine der sensibelsten Fragen, weil man auch nicht weiß, was im Laufe der Zusammenarbeit dann noch passiert. Das ist ja heute alles so volatil. Also ich finde schon, dass das sehr oft vorkommt. Ich finde aber immer die Frage, lass doch mal die Agenturen sagen, was brauchen sie denn? Das ist auch schwierig. Also das funktioniert in der Regel auch nicht gut.
Ich finde auch, ist es eine total legitime Frage und eigentlich eine zwingende Frage, dass die Agentur sich erkundigt, wie groß die Budget-Range zumindest ist, in der man unterwegs ist. Weil am Ende ist es ja auch so, du hast ja als Agentur x Prozent vom zu erwartenden Agentur-Honorarvolumen investierst du in einen Pitch.
Ja.
Wenn unklar ist, ob es nachher 100.000 sind oder 1 Million oder 500.000 und 1,5, dann ist es total schwierig, auch den eigenen Aufwand einzuschätzen, weil am Ende musst du sowieso erstmal die ersten 2 Jahre wieder arbeiten, damit du das, was du investiert hast, zurückbekommen hast. Und ich finde es ja auch total okay, wie du sagst, Vanessa, ne, dass es volatil ist und niemand sich festnageln will oder auch kann. Das ist ja, also wir dürfen uns ja nicht vor der Realität verschließen, aber es muss dann, weil wir committen uns ja auch auf eine Preisrange und ein Team, das wir dann bereitstellen und das der Kunde auch sehen möchte, um dann zu sagen, okay, das ist die Range. Und möglicherweise, wenn wir deutlich niedriger werden, dann hat das einen anderen Umsatzstaffeleffekt. Also dann müssen wir halt mit den Preisen ein bisschen hochgehen, weil wir ein Team zur Verfügung gestellt haben. Also auch solche Spiele wären ja mal total interessant zu diskutieren, ne? Weil häufig ist es Blackbox. Man pitcht in irgendwas rein und kann sich freuen, wenn man einen unverbindlichen Rahmenvertrag am Ende bekommt.
Definitiv. Und ich meine, das ist ja eins der häufigst gefallenen Sätze, ist ja, wir wollen das operative Kernteam kennenlernen in dem Auswahlprozess. Und wir wollen auch sichergestellt haben, dass wenn die Agentur diesen Auswahlprozess gewinnt, dass wir dieses Team auch immer haben. Und das kannst du als Agentur ja gar nicht fest zusagen oder gewährleisten, wenn du nicht weißt, was ist denn das Budget dahinter, weil das hängt ja davon ab. Und ich glaube, das ist auch nochmal so etwas, was im Mindset der Kunden auch wirklich nochmal geschärft werden muss. Auch das ist keine Einbahnstraße.
Aber genauso finde ich auch im Mindset der Agenturen, da einfach auch mal für sich einzustehen und zu sagen, ich habe jetzt überhaupt keine Ahnung, wofür ich hier eigentlich gerade pitche. Das mache ich nicht mit.
Mhm. Ja.
Und ich meine, da gibt es immer noch viel zu viele, die trotzdem immer überall mitpitchen.
Wahrscheinlich, weil die Not so groß ist.
Ja, vielleicht auch das, genau. Aber da auch einfach mal zu schauen, macht es für mich jetzt hier gerade überhaupt Sinn, so viel Zeit, Team etc. da rein zu investieren, wenn ich überhaupt nicht weiß, was hinten mehr rumkommt. Ich glaube, für unsere Prozesse kann man schon stark dafür sprechen, dass wir eigentlich immer zumindest eine Range mit angehen können, weil uns das selber ja natürlich auch total wichtig ist. Und bis man so einen Berater wie uns dazu holt, da ja auch eine gewisse Ernsthaftigkeit und auch ein gewisses Volumen dahinter steckt. Obwohl auch wir sagen, wir haben ja auch, wie Katharina schon vorhin angekündigt hat, neue Formate entwickelt, um natürlich auch andere Kunden gegebenenfalls bedienen zu können, weil auch wir wissen, dass teilweise nicht mehr nur die große Kampagne gepitcht wird, sondern es gibt auch kleinere Projekte und auch dafür will man natürlich den richtigen Partner an seiner Seite haben und vielleicht auch da jemanden mit einzubinden, der den Markt einfach am besten kennt, so Berater wie wir. Genau deswegen, glaube ich, beidseitig muss man da einfach ein bisschen stärker argumentieren und auch Agenturen mal sagen, so hier nicht.
Ja. Steht für euch ein, ja.
Ich glaube auch die, wir hatten das eben kurz, ne, wenn gefragt wird, wer ist das Kernteam? Und dann ist es ja nicht nur die Frage, wie viele Menschen für welches Budget, sondern ich habe gehofft, das mal öffentlich sagen zu dürfen. Es ist ja die größte Lüge der Agenturen in Pitches ist, Dieses ist dein Kernteam und es wird nur für dich da sein, weil es die letzten 3 Monate in der Nase gebohrt hat und sich freut, endlich zu tun.
Es saß im Keller und hat gewartet, wie wir immer sagen.
Und das ist, ich finde, nach wie vor ein Problem, weil ich verstehe beide Seiten. Ne? Am Ende kaufst du dich als Kunde in eine Beziehung ein und in das Vertrauen dieser Partnerschaft und auch, und ich glaube, auch Expertise und Köpfe, eine gewisse Seniorität in der Beratung, sei es jetzt irgendwie strategisch oder kreativ, ist essentiell. Das heißt, du kannst dich in luftleeren Raum reinpitchen. Ich denke nur manchmal diese Setups, dass man irgendwie schon im Detail 10 Leute benennen muss, die dann wirklich exklusiv auf diesem Etat arbeiten, würde ja in der Konsequenz bedeuten, meinen anderen Bestandskunden ziehe ich die guten Leute unterm Hintern weg. Und wir sind jetzt dazu übergegangen, wirklich zu sagen, das hier ist wirklich ein sehr kleines Core-Team, was für dich sozusagen auch ein wichtiger Ansprechpartner ist. Was aber, und da müssen wir uns dann ehrlich machen, wir werden ein Top-Team für dich casten.
Ja.
So, mit dem Vertrauen, dass wir eine gute Agentur sind, die das Modell bauen kann, die richtigen Talente anzieht. Aber ich finde, alles andere ist Augenwischerei. Oder tut dem Bestandskunden keinen Gefallen, die ja hoffentlich auch länger als 1 Jahr gut behandelt werden wollen.
Total. Und ich glaube, da muss man auch so ein bisschen den Zahn ziehen. Die meisten Kunden, die wir kennen, denen ist durchaus bewusst, dass nicht alle Menschen vorher irgendwo rumsitzen und dann auch alle auf ihn arbeiten. Aber nachher guckt man sich ja auch an, warum sucht dann ein Kunde eine neue Agentur? Und oftmals ist das, weil es menschlich nicht mehr passt, denn die meisten Agenturen sind fachlich super in der Lage, geilen Scheiß zu machen. Ne? Also das kriegen die alle hin. Also warum wechselt man vielleicht, weil es menschlich nicht mehr so richtig stimmt? Und dann sind mir natürlich in so einem Auswahlprozess gerade die Menschen besonders wichtig. Und wenn ich die dann alle danach abziehe, dann ist das nicht gut.
Mhm.
Und deswegen glaube ich, ist ein kleines Core-Team genau das Richtige und zu gucken, dass es entscheidende Köpfe gibt, die dem Kunden erhalten bleiben. Und die meisten wissen auch, dass danach noch mehr gestafft werden muss, gerade wenn der Etat eben größer ist.
Mhm.
Und sich das aber am Anfang schon irgendwie, sich da klar in die Augen zu gucken und die Erwartungshaltung aufs richtige Level zu bringen, ist, glaube ich, total wichtig, auch von Agenturseite, denn die tendieren ja, muss man auch mal sagen, oft dazu, sehr viel zu versprechen in der Anbahnung. Mhm. Und dann hinten raus händeringend das irgendwie so hinzukriegen, wie sie es versprochen haben.
Ja,
und das ist ja dann auch manchmal unbequem.
Ja, oder sie gehen in der Preisverhandlung dann so sehr runter, dass sie das Team, was sie versprochen haben, eigentlich überhaupt nicht mehr profitabel darstellen können. Und dann wird alles Mögliche nachgestafft und dann maximal noch so ein senioriges Frontend gehalten. Und das ist natürlich auch sozusagen der schlechtmöglichste Fall für beide Seiten. Und da bin ich total bei dir, Katharina, dass es ja immer die Menschen sind und sehr häufig ja auch die Beratung, die dann sozusagen diesen zentralen Kontaktpunkt zum Kunden hat. Ne? Und es ganz oft eben eher auf Basis der Beziehungen dann in neue Konstellationen und Wünsche nach Neuaufstellungen geht, als zwangsläufig immer nur von der Kompetenzlage herkommen. Ne? Sag mal, was ich noch auf eurer Website gesehen habe, ist das Thema Matchmaking mit AI. Genau. Also die Verbindung einerseits aus emotionaler, aus sehr menschlicher, aber eben schon auch aus künstlicher Intelligenz. Ich habe immer gelernt in unseren Gesprächen vorher, niemand kennt die Branche und das Angebot der Agenturen so gut wie Kim.
Das ist richtig.
Ja, habe ich mir gemerkt. Nessie hat es sehr oft gesagt, man könnte Kim nachts wecken und sagen, sag mal schnell, CRM, die Branche und dann, also eigentlich könntet ihr einfach Kim als eure AI nehmen. Mhm. Aber trotzdem habt ihr euch überlegt, das auch nochmal auf technologische Füße zu stellen.
Genau, ich habe Unterstützung bekommen.
Passt, so richtig.
Ja. Genau, wir haben
Chief of Staff an deiner Seite, genau. Sehr gut.
Genau, wir bei Harvest haben so eine eigenkonzipierte Datenbank, die KI-basiert ist. Wir nennen das Harvest Insight Engine, so wie du schon angesprochen hast, die sowohl unsere emotionale Intelligenz und was wir damit meinen, ist natürlich unseren täglichen Kontakt mit den Agenturen, unsere Erfahrungen aus Auswahlprozessen, dieses ganze Menschliche, kombiniert mit der ganzen Bewegung am Markt. Was passiert da eigentlich? Was passiert in der Presse? Ich meine, wir lesen selber jeden Tag 10 unterschiedliche, wirklich Top-News und das alles aber unter einem Hut zu bekommen, das ist eigentlich unmöglich. Und genau deswegen haben wir uns da jetzt Unterstützung geholt, damit wir einen noch besseren Überblick haben und auch noch effizienter werden können. Und deswegen nennen wir das Matchmaking quasi unsere Auswahl unterstützt mit unserer Insight Engine. Also auch wir haben uns weiterentwickelt und nutzen KI.
Sag mal, wie kann man sich das vorstellen? Sind das im Prinzip Know-how-basierte GPTs, wo ihr, ich sag mal, für jede Agentur ein GPT habt und dann reinfüttert? Also keine Ahnung, K&SK, so ticken die Leute da, die wir kennen. Das sind die Kunden, die haben. Das sind die Kompetenzen, das Angebot. Das sind unsere Insights aus Chemistry Meetings, auf welche Art von Menschen die gut ticken, auf welche Art nicht. Und dann würdet ihr es so machen, wann immer eine Pressemitteilung über uns rauskommt, füttert ihr die da rein und sagt,
die wird automatisch some news.
Genau. Ja? Genau. Das ist das, also für jede Agentur und genau deswegen auch so spannend. Bei uns gibt es jetzt keinen klassischen Agenturpool, wo man sich eintragen muss, sondern unsere Engine hat das alles im Blick. Natürlich hilft es auch, wenn wir Unterlagen von Agenturen bekommen, damit füttern wir sie. Und das ist ein stetiges Füttern, sowohl von News und solchen Sachen, Präsentationen, aber auch unser täglicher Kontakt. Ob es Erfahrung aus dem Chemistry-Meeting ist, wie der Eindruck da war, sowas fließt da rein und das macht es, also je mehr Infos da reingehen, desto besser wird sie natürlich auch und desto, ja, ich glaube, passt genauer nachher auch, aber uns ist ganz wichtig, der Faktor Mensch ist der irgendwie dann auch entscheidet, aber es ist halt eine super Unterstützung.
Und die Engine ist ausschließlich für uns, also es ist uns auch nochmal an der Stelle wichtig zu betonen, nur wir haben darauf Zugriff und nur wir arbeiten damit, damit wir einfach schneller sind, wenn uns jemand fragt. Denn selbst wenn Kim sich 24 Stunden am Tag mit dem Markt beschäftigt, sind manchmal 24 Stunden nicht genug.
Ja, das glaube ich. Ja, und es ist ja trotzdem eine Herausforderung. Jetzt hat man natürlich immer die Großen im Blick und auch die Engine wird auf die Großen gefüttert sein. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es noch 28.000 Agenturen gibt. Die wirtschaftliche Lage ist auch schwieriger, aber es gibt auf jeden Fall unfassbar viele. Und da ist es natürlich gar nicht so leicht, immer wieder die richtige rauszufischen. Ne? Also hat die Maschine möglicherweise weniger Bias als man selber?
Ich weiß gar nicht so genau, ob sich das groß verändert hat jetzt zuvor. Also wir haben auch vorher immer schon individuell nach Agenturen geguckt. Also es gab eigentlich, also es gibt bei den ganz großen Auswahlprozessen gibt es typischerweise die Netzwerke, die dann wahrscheinlich am Start sein müssen oder die vielleicht vom Kunden auch explizit gewünscht sind. Aber ansonsten haben wir eigentlich immer schon den Markt extrem weit gescreent und nicht die typischen, die einem alle gleich einfallen. Und ich glaube, dass die KI, die greift wirklich auf alles zu. Die greift auf Newsletter zu, die wir abonnieren, die greift auf Presse zu. Also jeden personellen Wechsel, jeden Etatgewinn, jeden Abgang, jeden Zugang, alles erfasst sie. Und ich glaube, das ist schon sehr gut. Und dennoch scheut uns das nicht. Also wir screenen trotzdem natürlich auch händisch mit. Ich glaube, dass das dieser menschliche Faktor, den Kim auch gesagt hat, der ist eigentlich das Add-on. Weil jeder könnte ja quasi eine KI befragen, welche Agenturen im Raum Frankfurt passen jetzt auf diese und diese Aufgabenstellung. Dazu braucht man keinen Berater. Aber was uns wirklich unterscheidet, ist eben wir haben jetzt 6 Jahre zusammengearbeitet. Wir haben, glaube ich, insgesamt über 400 Auswahlprozesse gemeinsam durchgeführt. So, das kann man dann mal hochrechnen. Ich kann nicht rechnen, aber wenn man sagt, am Anfang noch die Longlist, noch irre viele Agenturen drauf, dann ist es die Shortlist nur noch mit 12. Dann, das ist ja eine Masse von Agenturen, die wir kennengelernt haben. Und das erfassen wir wirklich regelmäßig und stopfen das mit in die KI. Und ich glaube, das ist einfach ein Asset, was zumindest aktuell am Markt einmalig ist und uns einen super klaren USP verschafft.
Apropos Markt, ne? Wie seht ihr gerade den Markt aus der Sicht von Pitch-Beratung? Also ist gerade bums viel los oder wie nehmt ihr es wahr?
Also wir haben den Eindruck, dass über den Jahreswechsel und zu Beginn des Jahres es etwas ruhiger war, weil wir auch den Eindruck haben, dass gerade die Marketingabteilung in Unternehmen mehr Druck haben. Alle müssen irgendwo Kosten sparen. Jeder Marketingleiter wird gefragt, wie nutze eigentlich KI? Und sparst du damit eigentlich auch? Und dementsprechend erleben wir, dass in Marketingabteilungen momentan häufiger das Operating Model in wie extern hinterfragt wird. Und dann werden sich die Partner angeguckt und dann schaut man eben, wo kann ich vielleicht Synergien schaffen? Brauche ich noch alle Dienstleister, die ich habe? Brauche ich vielleicht jemand Neuen? Und das sind so ein bisschen die Richtung, in die sich das entwickelt, dass man vielleicht sich eher ganzheitlicher gerade mit den Abteilungen beschäftigt hat. Und jetzt gerade merken wir, dass es wieder anzieht.
Also ich glaube, es
man
ist viel los. Genau.
Und kann jetzt gucken, welche Partner brauchen wir eigentlich, um ja noch zukunftsfähig irgendwie dann auch zu sein. Ja. Wer kann uns da langfristig auch technologisch unterstützen?
Was ich auch spannend finde, du hast es gerade angesprochen, Kate, diese Operating Models und auch die Frage, welches Konstrukt, welches Modell, welches Setup kann uns jetzt auch helfen, um letztlich auch die Komplexität in Marketingabteilungen zu reduzieren, weil das ist ja eine riesige Leadership-Aufgabe, die ganzen Partner zu steuern. Und ich glaube auch aus so einer Tendenz der letzten Jahre der massiven Spezialisierung im Dienstleistungsbereich gibt es jetzt wieder eine Sehnsucht nach einem gewissen integrierten Ansatz, der wieder ganzheitlicher funktioniert. häufig lese ich auch in Pitch-Briefings den Schmerz im Full-Funnel. Ne? Und das merkt man natürlich auch, dass das so aus diesen Spezialdisziplinen-Ansätzen herauskommt. Wird es schon häufig gepitcht, dass man sagt, wir suchen ein neues Konstrukt? Und ich sag mal, eure Matchmaking-Aufgabe auch ist, die richtigen Partner zusammenzustecken und nicht nur einzelne für einzelne Lose zu suchen?
Hatten wir auch schon. Mhm. Ich glaube auch, dass das noch mehr werden kann, gerade wenn es wirklich große Konzerne sind, Enterprise-Kunden, wie auch immer man sie nennen möchte, die haben das, glaube ich, am ehesten noch vor der Brust. Aber genau da haben wir das erlebt, dass man nicht gesagt hat, wir suchen einen neuen Agenturpartner, sondern wir haben die Aufgabe, wir müssen unser Operating Model überarbeiten. Bitte helft uns dabei. Wie gehen wir da überhaupt ran? Was gehört eigentlich in so ein Briefing rein? Welche Agenturen frage ich an? Wie arbeiten diese Agenturen überhaupt? Und das ist ein Prozess. Und ich glaube, das ist nicht eine Lösung, wo man jetzt sagt, okay, ich habe es jetzt einmal gemacht, jetzt weiß ich, wie es für euch alle funktioniert. Sondern da muss man sich immer die Organisation im Detail angucken.
Mhm. Aber ich glaube, du hast das Stichwort schon genannt, Kim. Ich glaube, Integration ist ein ganz großes. Ich meine, auch wir verfolgen unseren kollaborativen Ansatz und das spielt da eigentlich sehr gut rein. Ich glaube, dieses Full Service, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr denkbar und gar nicht mehr abbildbar. Aber du musst integrativ denken als Agentur. Und ich glaube, du musst eine ganz klare Haltung haben zu, was kann ich und was kann ich auch nicht? Und wer sind dann die richtigen Partner, die ich mir dazu nehme? Und im besten Fall auch über Cases beweisen, dass das schon funktioniert in der Zusammenarbeit. Weil ich glaube, das ist nochmal so ein großer Schmerz, auch immer von Kundenseite, wenn man sich für ein zusammengewürfeltes Setup sozusagen entscheidet, funktioniert das denn? Arbeiten die wirklich zusammen? Und da ist es, glaube ich, auch zukünftig, wenn man Cases präsentiert, viel wichtiger, klar zu machen, wo war ich aktiv, wo war jemand anders aktiv, aber gemeinsam sind wir zu dem Ergebnis gekommen.
Finde ich auch, also ein super Stichwort im Übrigen auch Fokus, ne? Also dieses, es ist kein Manko mehr zu sagen, dass man gewisse Dinge nicht kann. Ich finde, es ist eher ein Ritterschlag, wenn eine Agentur da steht und sagt, wisst ihr, was wir richtig gut können und das ist unser Fokus und dafür stehen wir jeden Morgen auf und das beherrschen wir aus dem FF. Und bei den anderen Sachen haben wir richtig gute Partner und dass man eigentlich genauso wie man Kundenbeziehungen pflegt, auch Beziehungen zu Partnern pflegt mit derselben Intensität und Leidenschaft und so. Und es nicht so, weil wir werden ja häufig irgendwie, murren wir, dass wir nur wie Dienstleister behandelt werden. Aber Agenturen behandeln ja häufig ihre Leute sonst auch so irgendwie, sind dann Dienstleister, mit denen wir da zusammenarbeiten. So, nee, das sind Partner. Ja. Und also das auf diese Ebene zu heben, um dann auch wirklich zu sagen, gemeinsam kann man Aufträge holen, die man alleine nicht geholt hätte, aber in sich ist halt jeder ein krasser Experte und bietet großartige Qualität. Also ich finde da, das ist überhaupt kein Schaden, wenn man das formuliert.
Absolut nicht. Und ich glaube, eine Frage, die sich aber Kunden häufig stellen und die nicht immer klar ist, ist, wie läuft die Bezahlung untereinander?
Ja.
Das ist eine Sorge von Kunden ab und zu, dass sie sagen, ja, nachher überbieten die sich dann intern und dann will der eine das Stück vom Kuchen. Also, dass man da, genau was du gesagt hast, ehrlich zu sich selbst ist, was kann ich nicht und wie teile ich das auch auf und das auch transparent dem Kunden gegenüber spiegelt, weil ich glaube, dann stützt das auch nochmal das Vertrauen in die Zusammenarbeit.
Absolut. Also bin ich auch komplett bei euch. Sag mal, eine Frage nochmal zum Pitch-Prozess. Ne? Also dieses, fand ich sehr sympathisch, dieses spontane Entscheiden, finde ich schon mal ein gutes Format und eine Veränderung. Wie sieht aus eurer Sicht eigentlich ein, oder was sind die Geheimrezeptur für einen gelungenen Engagement-Workshop?
Gehst du jetzt über den Engagement-Workshop oder den Pitch, weil du hast das mit dem Pitch eingeleitet gerade?
Naja, wenn ich so verstanden habe, ist der Engagement-Workshop ein mögliches Format im Pitch, aka Ausschreibungsprozess.
Also vielleicht für diejenigen, die ganzen Wörter jetzt auch nicht so ganz einordnen können. Pitch ist ja meistens Briefing, Rebriefing, Schulterblick, Abschlusspräsentation.
Gefühlt eigentlich ein Kunde wirft ein Problem in den Raum, sagt, hier liebe Agenturen, löst mir dieses Problem und dann zeigt mir das Ergebnis. Das ist so der klassische Pitch und darum ist er, glaube ich, auch so zum Unwort gekommen. Und wir haben aber auch gar keinen Engagement-Workshop, sondern einen Collaboration-Workshop. Kate, vielleicht magst du nochmal beschreiben.
Ja, genau, ein Collaboration-Workshop, wo wir auch ein Problem mit dem Kunden, gibt es natürlich immer, sonst schreibt er ja nicht aus, aber wo wir gemeinsam Agentur und Kunde zusammenbringen und sie daran arbeiten können und dann über diesen Tag und eine gemeinsame konzeptionelle Entwicklung und Findung feststellen, verstehe ich mich so gut, versteht die Agentur auch meine wirtschaftlichen Themen, die sind ja auch immer relevant, und sprechen wir dieselbe Sprache. Und dann am Ende eines solchen Tages, nehmen wir mal an, sie ist mit 2 oder 3 Agenturen noch zu dem Zeitpunkt dabei, dann nach diesen 3 Tagen sagen kann, ja, ich glaube, das ist hier mein Agenturpartner für die Zukunft. Mhm. Und dann in die finalen Vertragsverhandlungen geht. Also, dass man das abkürzt, um das, was manchmal ja beim Pitch dann hinten raus noch so aufwendig ist, die große Präsentation, die ganz, ganz vielen Assets. Mhm. Nichtsdestotrotz wissen wir auch, und das ist was, was wir immer am Anfang eines Prozesses klären, mit welchem Unternehmen arbeiten wir gerade? Ist das ein großer Konzern? Muss es vielleicht hinten diese große Präsentation geben? Und wenn es sie dann aber geben muss, was muss wirklich gezeigt werden? Weil ich glaube, wir alle hier wissen, du brauchst nicht ein Format oder ein Layout in 20 Formaten sehen, um zu wissen, ob es gut ist oder nicht.
Weil das ist auch meine Erkenntnis, dass zumindest der Engagement-Workshop, den ich bisher kennengelernt hatte, war für die Agenturen eher eine weitere Belastungsstufe. Also weil man hat trotzdem den ganzen Aufwand betrieben für die finale Pitch-Präsentation, die in 100% der Fällen gefragt ist, zumindest in meiner Lernkurve. Mhm. Und der Engagement-Workshop kommt dann nochmal sehr aufwendig dazu, weil es irre viel Zeit braucht, den vorzubereiten. Denn es ist ja nicht so, dass einem dann ganz spontan in Co-Creation irre dolle Konzepte einfallen, sondern man ja schon in gewisser Weise Asse im Ärmel hat, die man dann ziemlich lässig und souverän im Laufe der Diskussion irgendwie mit reinbringt und dann natürlich gemeinsam daran arbeitet, das Echo des Kunden verprobt. Aber es ist irre aufwendig, das vorzubereiten. Und die Nachbereitung ist dann die Pitch-Präsentation, die eigentlich eh schon der Aufwand in einem normalen Pitch-Prozess ist.
Die Idee hinter so einem Workshop war ja aber eigentlich mal eine ganz andere. Und zwar wirklich da in eine Co-Creation reinzugehen, was nicht bedeutet, Agenturen müssen tagelang Sachen vorbereiten. Dann klingt jetzt irgendwie fies, aber da sind Agenturen teilweise auch manchmal selber schuld. Je nachdem, wir geben eine Aufgabenstellung mit rein oder es wird eine Aufgabenstellung mit reingeben. Natürlich möchte man sich darauf vorbereiten, aber ich muss nicht schon eigentlich 5 kreative Ideen auf irgendwelchen Boards da stehen haben, sondern dieses Gemeinsame ist eigentlich das, was da nachher zählt. Und uns ist natürlich auch bewusst, wenn es eine Abschlusspräsentation geben soll, wo investiere ich jetzt mehr? Mhm. Investiere ich eher in die Vorbereitung des Workshops oder denn nach dem Workshop, um das Ganze nochmal zusammenzufassen? Dass das ein großer Aufwand ist, ist uns bewusst. Ich glaube, manchmal kommt man nicht drum rum. Und vielleicht ist es auch gar nicht wirklich immer viel weniger Aufwand als für einen Pitch, aber in so einem Workshop, und vielleicht magst du das auch noch bestätigen oder auch nicht, ist ein ganz anderer Fokus natürlich, nämlich der Faktor Mensch wieder, dieses dialogische Zusammenarbeiten, dass man den Kunden nochmal auf eine ganz andere Art und Weise kennenlernt, als jetzt nur in klassischen Präsentationen. Und deswegen ist dieses Format einfach etwas, was wir nach wie vor sehr begrüßen.
Aber es ist ein total guter Punkt, weil wir sind da kürzlich drauf angesprochen worden. Ist euch eigentlich klar, dass so ein Workshop fast genauso viel Aufwand bedeutet wie ein Pitch? Und Kim hat es gerade gesagt, früher war es gar nicht so gedacht. Es hat sich aber total dahin entwickelt und es ist viel, was die Agentur auch draus macht. Aber was, glaube ich, der große Unterschied ist, und darum ist trotz des großen Aufwands der Workshop viel beliebter als der Pitch von Agenturenseite, zumindest haben uns das die Agenturen gespiegelt, ist eben dieses gemeinsame Kennenlernen, das gegenseitige Austauschen. Und man muss ja mal sagen, ein Pitch, du löst eine Aufgabe perfekt. Wenn du mit dem Kunden 5 Stunden zusammensitzt, du verstehst das Businessproblem. Und ich glaube, dass die Absprungbasis für, ich habe am Ende gewonnen, den Kunden, ist eine ganz andere. Und man muss auch sagen, und das ist vielleicht jetzt nur ein kleiner Punkt, aber der Pitch findet in der Regel mit 3 Agenturen statt. Das heißt, man hat eine Chance von 1/3. Und die Engagement-Workshops oder die Collaboration-Workshops, die finden in der Regel mit 2 Agenturen statt. Das heißt, du hast schon eine 50-50-Chance. Das habe sogar ich jetzt mal clever ausgerechnet bekommen.
Messer ist bei euch für die Finanzsicherheit.
Ja, richtig. Oder? Gott sei Dank nicht. Aber ich glaube, das ist schon etwas, was es nochmal deutlich attraktiver macht. Und gerade wenn man von diesem gegenseitigen Kennenlernen spricht, das ist einfach in so einem Workshop mehr gegeben. Und wir haben durchaus Agenturen erlebt, die sich diese Vorbereitung ein bisschen leichter gemacht haben. Und das war gar nicht schlechter. Die wirklich einfach gesagt haben, wir bringen so ein paar Geschmacksproben von bestehenden Kampagnen mit, die auch gar nicht alle aus unserem Haus sind. Aber welche Tonalität gefällt dir? Welche Art von Humor und so? Und darüber kann man ja auch ganz viel schon rausfinden, um dann wirklich roughe Konzeptideen gemeinsam in der Co-Creation zu entwickeln und wirklich die Präsentation erst am Ende zu machen, statt 6 umgeklappte Boards da stehen zu haben, die man alle nach und nach wie Kai aus der Kiste umklappt und sagt, haha, wir haben da was spontan.
Aber ich glaube auch, was ihr eben ansprecht, es ist so ein, da hat es sich dann hin entwickelt, so ein Überbietungswettbewerb der Agenturen, weil man dann am Ende doch nicht aus seiner Haut kann und das irgendwie möglichst irgendwie kuratiert in eine Richtung schon dann doch im Sinne des Präsentator-Modus irgendwie vorbereiten möchte. Und die wahre Stärke liegt wahrscheinlich darin, sich darauf einzulassen, dass es darum geht, die Partnerschaft über diese Zusammenarbeit, das gemeinsame Diskutieren, auch die Frage, wie denkt ihr darüber, wie geht ihr daran, wie agieren die Leute am Tisch jenseits des perfekt geprobten Präsentationsparts.
Mhm. Ja.
Das finde ich, find ich auf jeden Fall richtig. Und ich finde es auch gut. Also dieses Format schätze ich sehr, wenn es nicht einfach nur ein zusätzlicher Baustein ist, der viel mehr Arbeit macht. Aber wie ihr richtigerweise sagt, am Ende ist es ja auch die Frage, was macht die Agentur draus? Und für den Kunden ist es ja auch viel spannender zu sehen, wie löst jede Agentur dieses Format für sich, als dass es nachher jeder gleich macht und überall sind diese Pappen, die man wieder umdreht und dann so eine Art Gallery Walk durch alle fertigen Konzepte macht. Überraschung, Überraschung. Am Schluss durfte man noch ein paar Punkte kleben.
Genau, ja genau.
Das ist wahrscheinlich nicht Ziel des Ganzen. Lasst uns noch mal auf einen Punkt zu sprechen kommen, weil der auch total interessant ist und danach lechzen ja alle. Ne? Ihr habt es eben gesagt, ihr habt 400 bis 500 Auswahlprozesse gemacht. Ihr seht immer das, was Agenturen nicht sehen. Ihr seht die Credential, ihr seht, wie die Leute präsentieren. Ihr seht auch, wie sie sich verkaufen, mit welcher Positionierung, mit welcher Haltung, auch letztlich mit welcher Stärke und Überzeugungskraft und, und. Jetzt habt ihr euch dazu entschieden, eben nicht nur Marketingverantwortliche zu beraten, sondern auch Agenturcoaching anzubieten in der Frage, wie positioniert ihr euch, wie sehen eure Credential aus, wie stellt ihr euch vor? Erzähl mal kurz, wie es dazu kam oder was letztlich eure Idee dahinter ist.
Also, als wir den Gedanken zu Harvest gefasst haben, haben wir uns überlegt, womit können wir einen Beitrag leisten? Und das eine ist unser Kerngeschäft, das ist Kunden im Bereich Agenturauswahl zu unterstützen und das wird es immer bleiben. Dann haben wir aber auch überlegt, wir haben ja wirklich dieses Wissen, was du gerade angesprochen hast und wie kann man das dem Markt zugänglich machen? Und ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis. Es passiert ja auch immer mal wieder hier ein Gemausche. Dann gehst du mit dem dreimal essen, dann weißt du vielleicht da noch irgendwas mehr. Und davon wollen wir uns persönlich ein bisschen distanzieren und sagen, wir haben ein Angebot entwickelt. Dazu haben wir im Vorfeld mit unterschiedlichsten Ansprechpartnerinnen aus Agenturen auch gesprochen, weil wir natürlich nicht irgendwas in blauen Dunst rein entwickeln wollen, was nachher keiner braucht. Und die haben gesagt, es wäre für uns super hilfreich, wenn ihr mal mit dem Blick von außen und mit dem Blick des Marktes und sagt, wie sind wir eigentlich positioniert? Wer sind eigentlich aus eurer Sicht vielleicht Wettbewerber, die wir vielleicht noch gar nicht sehen? Was ist euer Eindruck von unserer Website, von den Credentials? So, wir maßen uns nicht an, dass wir jetzt Kreation bewerten können oder dass wir alles besser wissen, aber ich glaube, wir wissen, wie der Markt auf gewisse Agenturen blickt. Und wenn jemand ein Interesse hat, das zu erfahren, da machen wir das total gerne. Es ist allerdings dann eben nicht nur einfach mal kurz beim Mittagessen drüber gesprochen, hey, wie fandst du uns letztens? Dazu kann Kim vielleicht auch gleich nochmal was sagen. Sondern wir arbeiten uns dann richtig in die Materie nochmal ein. Wir haben bei diesem Format ein Anamnesebogen, Vorgespräch, wie auch immer man es nennen möchte. Also wir werden uns mit den Agenturen dann einmal zusammensetzen und haben Fragen vorbereitet, damit wir ein sehr, sehr gutes Verständnis kriegen. Dann werden wir das Ganze aufbereiten und dann würden wir in einen Workshop gehen und danach ist das Mandat auch wieder vorbei. Also es ist jetzt nicht so, dass wir über Wochen Agenturen begleiten, sondern das ist eine Möglichkeit momentan. Wir sind natürlich auch offen für Anregung und wir machen das aber nur, wenn wir nicht die Agentur gerade in einem Prozess haben. Das ist uns ganz wichtig, weil dann würden wir immer sagen, okay, lasst uns diesen Workshop vertagen, weil ich nehme an, für eine Agentur, die Lust hat auf einen Prozess, ist das dann auch spannender als der eigene Workshop. Aber so haben wir es jetzt gerade aufgestellt und ich würde an der Stelle noch eine Sache ergänzen wollen, weil das auch häufiger mal jetzt kam, so ja, aber dann wisst ihr ja über die Agentur viel mehr. So ja und? Ist doch gut. Also ist doch gut für alle Beteiligten, wenn wir mehr wissen, weil das ist ja einer der Gründe, warum Kunden uns beauftragen, weil wir eben mehr wissen als andere. Ja. Und nur weil ich mehr weiß oder letzte Woche einen Workshop gegeben habe, heißt das ja nicht, dass ich dann die Agentur bevorzuge, weil ich denke, sie passt besser. Gerade weil ich ja mehr weiß, weiß ich vielleicht, wo sie besser passt, aber wo auch nicht. Und deswegen sehen wir eben, dass sich das überhaupt nicht ausschließt, sondern dass wir hoffen, dass wir dann gut Mehrwert stiften.
Ja, absolut. Kann man nur so unterschreiben, weil unser Ziel ist es ja, die passende Agentur für den Kunden zu finden und das bringt uns nichts, Agenturen zu empfehlen, nur weil wir mit ihnen einen Workshop gemacht haben, die eigentlich gar nicht auf die Aufgabenstellung passen.
Und ich glaube, was trotzdem aber auch wichtig bleibt oder was immer Bestandteil bleiben wird, ist, dass wir im Rahmen von Auswahlprozessen natürlich Agenturen auch Feedback geben. Ne? Also das ist ja nicht etwas, was jetzt wegfällt, weil wir ein Agenturangebot haben, sondern das ist weiterhin Teil unseres Auswahlprozesses. Das andere ist ein spezielles, völlig losgelöstes Angebot, was wir haben, wo wir gespannt sind, wie der Markt das annimmt. Aber bisher, also wir haben im Vorfeld schon einige kritische Stimmen gesagt, die, oh, das ist aber mutig, seid ihr sicher, Neutralitätsanspruch. Aber ich glaube, genau wie Kate auch gerade nochmal gesagt hat, wir werden nicht jemanden empfehlen, den wir nicht wirklich gut finden. Wir haben nichts davon, einem Kunden eine Agentur zu empfehlen, die nicht wirklich passt, nur weil wir mit der jetzt besser oder mehr gesprochen haben. Und wir glauben auch, dass so ein intensiver Austausch, ob man jetzt 8-mal im Jahr essen geht und sich da was anhört oder ob man sich wirklich reinarbeitet in die Materie, wir können ja Agenturen nur dann richtig gut empfehlen, wenn wir sie richtig gut erkennen. Von daher schließt sich überhaupt nicht aus. Es ergänzt sich eigentlich ehrlicherweise ganz hervorragend und wir sehen da gar kein Problem.
Ja gut, man könnte natürlich, den Punkt mache ich schon einmal, nur weil am Ende geht es ja darum, von wem bekomme ich mein Geld.
Ja.
Und das war ja immer, ich sag mal, daran hat sich ja die Diskussion auch immer entzündet.
Ja,
dass man im Prinzip nur für eine Seite arbeiten kann, weil wenn man von der anderen auch Geld nimmt, entsteht automatisch eine Art von Abhängigkeitskonstellation. Und ich verstehe total, und das nehme ich euch auch ab, wenn ihr sagt, wir gucken da sehr neutral drauf, euer Ziel ist ja, daran hängt ja auch eine Reputation, die richtigen Menschen zusammenzubringen, die richtigen Agenturen zusammenzubringen. Und trotzdem ist es natürlich auf den ersten Blick immer heikel, wenn man das Gefühl hat, ich sage jetzt mal salopp, da kaufen sich Agenturen über ein Positionierungsformat ein und dann sind sie natürlich mal in the first row, weil ihr die besser kennengelernt habt. Und am Ende ist das ja auch immer, it's all about chemistry. Man saß mit den Leuten zusammen, hat die kennengelernt und irgendwie entwickelt man ja auch Sympathien dafür und hat sie dann doch nochmal anders verstanden. Und das, also ich verstehe schon, wir haben ja auch einmal kurz eingecheckt dazu, dass man das im ersten Impuls vielleicht schwierig findet.
Total, aber ich glaube, was ich da nochmal ergänzen möchte, jede andere Agentur hat genauso die Möglichkeit, sich mit uns auszutauschen. Ich meine, unser Tagesgeschäft oder vor allen Dingen mein Tagesgeschäft besteht darin, mich jeden Tag mit Agenturen auszutauschen.
Genau, also jenseits des Angebots von denen.
Jenseits des Angebots, weil wir einfach den besten Marktüberblick haben wollen und das unser Anspruch ist. Das heißt nicht, ich kriege nur Präsentation zugeschickt, sondern diverse Calls und das ist dann auch in Verantwortung der Agentur ein Stück weit natürlich. Aber und genau deswegen ist unsere Insight Engine natürlich auch nochmal so ein wertvoller Beitrag zu unserem Screening, abseits von einem anderen, dass wir da auch immer weiterhin den großen Blick drauf haben, weil machen wir uns nichts vor. Und ich glaube, dass vielleicht auch nochmal, du hattest gerade eben auch über Positionierung von Agenturen gesprochen. Und je spitzer man sich irgendwie ein Stück weit auch bei gewissen Sachen positioniert, desto eher denkt man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch an die Agentur. Das heißt, dieses Full Service, haben wir auch schon drüber gesprochen, ist so, jeder kann mir sagen, er kann alles machen, aber was kann er wirklich? Aber wir haben halt auch schon Agenturen kennengelernt, die ganz klar gesagt haben, ich mache nur Community Management, was anderes mache ich nicht. Ja. Und das ist natürlich, ob es denn auch wirklich nur das ist oder einfach sagen, das ist mein Steckenpferd, da hat man sie natürlich sofort im Kopf und deswegen glauben wir einfach, dass es oder auch mein Anspruch ist es, komplett neutral an die Sache ranzugehen, gesamtheitlichen Überblick zu haben. Ich beschäftige mich tagtäglich mit den Agenturen und sehe da überhaupt keinen Konflikt.
Und ich glaube, du hast es selbst gesagt mit der Chemie. Natürlich gibt es überall Menschen, die wir total gerne mögen und würden die Agenturen gerne in jedem Auswahlprozess vorschlagen. Aber was nicht passt, das passt halt einfach nicht. Manchmal denkt man auch, schade. Aber das ist einfach, wir suchen das Perfect Match.
Ja, und für alle Auswahlprozesse werden wir ausschließlich vom Kunden beauftragt und bezahlt. Und deswegen, wir sind offen da auch für Feedback. Wir gehen gerne in die Diskussion und wir möchten gerne zeigen, dass es möglich ist. Und wenn wir in einem Jahr vielleicht nochmal sprechen und bis dahin nur zwei Agenturen das Angebot angenommen haben, ist es auch total in Ordnung für uns. Bloß, warum nicht erstmal anbieten und mal gucken, wie es läuft?
Ja.
Ist euer Gefühl, dass das, ich sage jetzt mal, die altbekannten Platzhirschen machen, um sich bei euch nochmal anders vorstellen zu können? Oder ist es schon absehbar, dass es eher Agenturen sind, die möglicherweise noch nicht so auf eurem Schirm sind, die das auch nutzen für sich, um wirklich zu lernen, weil sie noch nicht so viele Auswahlprozesse gemacht haben und nicht eh in so einem Steady-Feedback-Flow mit euch sind? Habt ihr schon ein Gespür, welche Art von Agenturzielgruppe sich auf das Format meldet?
Also wir haben da auch im Rahmen der Entwicklung des Angebots drüber gesprochen und wir haben auch für uns festgestellt, dass so ein Netzwerk plötzlich seine Positionierung ändert. Da muss ja ganz viele Stakeholder müssen abgeholt werden. Das ist gar nicht so einfach und von daher wissen wir gar nicht, ob die jetzt die Ersten sind, die unser Angebot annehmen. Wir glauben tatsächlich, dass es ein Angebot ist, das für jedermann oder für jede Agentur attraktiv ist, für die Kleinen, die Mittleren, die Großen. Wir sind da total, also wir sind auch noch dabei, dieses Format weiterzuentwickeln. Wir probieren es jetzt gerade mal aus, aber ich glaube, man kann es gar nicht so genau definieren. Ich glaube, für viele Agenturen ist es spannend zu hören, mit wem glauben sie eigentlich immer, dass sie im Wettbewerb sind? Was glauben wir denn, mit wem die oft im Wettbewerb sind? Und wo sehen wir auch so ein bisschen die, wenn wir gemeinsam festgestellt haben, wo sind denn die wirklich knallharten Wettbewerber? Wo ist für euch die kleine Ecke, wo ihr euch ein bisschen stärker positionieren könnt, weil wir das auch von Kundenseite hören, dass sie da die Agentur stark wahrgenommen haben und aus unserer Sicht vielleicht auch. Und ich glaube, das sind so kleine Hebel, die am Ende aber für eine Agentur wertvoll sein können, das mal zu hören und dann können die draus machen, was sie wollen. Also wir sind
unbenommen, ne? Also ich glaube, genau. Der Wert ist riesig, den ihr da stiften könnt. Ich glaube, am Ende kommt es immer auf eine gute Balance und das war von massiver Neutralität an irgendwie, dass man das, aber wie gesagt, also wer würde nicht gerne mal in eurer Rolle sitzen, ja, und all das wissen und all das mitbekommen, was ihr mitbekommt. Genau. Deswegen freue ich mich ja so, dass ihr hier auf meinem heißen Stuhl sitzt oder auf meinen drei heißen Stühlen. Lass uns da mal reingucken, ne, weil ihr seht so vieles. Wo würdet ihr sagen, das ist auch, ich sag mal, schon in Chemistry-Meetings und in der Anbahnung, weil it's all about chemistry, das haben wir jetzt ein paar Mal besprochen. Was sind so Do's and Don'ts oder wo sagt ihr, oh, das würden wir jetzt so gern mal mitgeben, weil das haben wir jetzt schon so oft gesehen oder eben uns fehlt es so oft. Über Fokus und Klarheit und so weiter und Haltung haben wir schon ein bisschen gesprochen.
Ich glaube, ein Punkt, den wir vielleicht nicht jedem, aber fast jedem mitgeben können, ist das Zuhören. Hört erstmal zu, was der Kunde überhaupt möchte. Das hatte Vanessa zu Beginn auch schon gesagt, wirklich die Probleme des Kunden zu verstehen und selbst in einem Meeting auch zuzuhören. Was stellt er für Fragen? Wie reagiert er auf mich? Und auch das Ganze wahrnehmen. Wie ist so der Raum in so einem Chemistry-Meeting? Ich glaube, da gibt's Do's and Don'ts, würde ich das gar nicht explizit nennen, sondern vielleicht eher so Beobachtungen, die wir da haben, wie man sich verhalten sollte oder vielleicht auch eher nicht, da wirklich den Fokus auch auf das Meeting zu legen. Unser Learning ist, es sind so Kleinigkeiten, aber bringt nicht diverse Charts mit, achtet auf das Zeitmanagement, ein Punkt, den man gefühlt fast jeder Agentur mitgeben könnte, weil wir immer wieder feststellen, ich weiß nicht, wie oft es wahrscheinlich vorher geprobt wurde, aber in doppelter Geschwindigkeit, weil eigentlich hätten wir ja noch 20 Charts, die wir gerne zeigen wollten, aber in welcher Zeit denn? So solche Sachen und Do's ist so ein bisschen, aus unserer Sicht, bringt nicht zu viele Leute mit, gibt jedem da einfach auch wirklich eine Rolle. Und wir haben gerade eben schon über das Core-Team gesprochen. Das reicht manchmal, um da auch wirklich ein Vertrauen und eine Bindung mit den Kunden aufzubauen. Jetzt gerade in diesen ersten Aufeinandertreffen, das jetzt nur so spontan als erster Impuls vielleicht mitgehen.
Ja, ich glaube auch, zum Beispiel das Thema, wie man wirkt als Team, wenn man in diesem Chemistry-Meeting ist. Wir haben da auch neulich in Berlin schon drüber gesprochen und ich glaube, die Präsenz im Raum ist ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Ich habe mal ein Hotel im Praktikum gemacht in der Küche und immer, wenn ich ins Restaurant gegangen bin, stand da ein Schild an der Tür, Smile, you are going on stage. Und das hat sich bei mir, ich war da 12 oder 13, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall 100 Jahre her und das hat sich mir aber so eingeprägt und ich glaube, das ist so wichtig, wie sitzt du in diesem Raum? Weil es wird uns wirklich oft danach die Frage gestellt, hatte die keinen Bock? War die nicht gut drauf? Hat die irgendwie gerade ein Problem. Und ich glaube, so Körpersprache, aufrecht zu sitzen, es sind 70 bis 90 Minuten, smile, bis dir die Mundwinkel brennen. Es ist eigentlich egal, aber es suggeriert dem Kunden, du hast Lust auf die Aufgabe. Ja, es ist ja wirklich so. Du hast Lust
darauf. Bleib trotzdem authentisch.
Ja, bleib dabei auch authentisch. Aber dieses Zuhören, nicht am Handy zu sein, nicht den Laptop aufzuklappen oder so. Ich glaube, das sind so banale Kleinigkeiten, die so einen Unterschied machen können, weil das ist der erste Kontaktpunkt, das erste echte Aufeinandertreffen.
Ich glaube, das Feedback kann man wahrscheinlich aber auch teilweise in beide Richtungen geben, weil auch Kunden, ich glaube, als Agentur ist es manchmal auch nicht so schön, in so einen Raum zu kommen und da sitzen 5 Leute und haben ihren Laptop hochgeklappt. Ja. Weil was ist das auch für eine Begrüßung? Auch da versuchen wir.
Oder unterhalten sich die ganze
Zeit. Ja, oder
auch schon.
Ja, so flüstern. Solche Sachen. Also es geht in beide Richtungen, aber es ist etwas, wo auch wir definitiv das Thema auf jeden Fall stressen.
Und vielleicht abschließend, wenn eine Beraterin, Berater mit dabei ist, so wie wir zum Beispiel, nutzt uns. Also fragt uns im Vorfeld vielleicht nochmal, hey, wie ticken die? Gibt es irgendwas, worauf wir achten sollen? Weil wir versuchen natürlich auch immer an alles zu denken und alles zu erzählen. Aber manchmal gibt es doch noch eine Frage, die man hat und dann jederzeit anrufen. Also genau dafür sind wir da, um Agenturen bestmöglich darauf vorzubereiten.
Und sag mal mit Blick auf, wir hatten eben das Thema Positionierung, ne? Wie verkaufen sich Agenturen? Der Bauchladen hat ausgedient. Man will wieder für etwas Spezielles wahrgenommen werden, um dann auch vom Kunden irgendwie das Gefühl zu haben, ah, das finde ich toll. Also ich mag die Überzeugung, ich mag die Haltung, ich mag deren Blick auf Marke und Markenführung, das kreative Produkt. Wie spannend sind Credentials? Also will sagen, wie sehr unterscheiden die sich oder erzählen die Agenturen more or less alle dasselbe in solchen Credentials?
Ich finde es total spannend, weil es gibt Credentials und es gibt Credentials, weil auch da ist eine große Spanne. Natürlich gibt es viele Überschneidungen, aber auch wir haben schon, ich spreche jetzt mal von Präsentationen, damit ich das Wort nicht die ganze Zeit aussprechen muss, schon Präsentationen gesehen, die wirklich anzünden und Lust auf mehr machen. Und ich glaube, dafür ist es auch da. Und es ist nicht dafür da, dass ich 5 Seiten reine Textcharts habe und jedes kleinste Detail meines Kreationsprozesses aufschreibe, sondern einfach da so ein kleines Gefühl auch für die Kreation zu geben. Dafür sind sie schon manchmal noch wertvoll. Wir glauben, dass man gut darauf verzichten kann in den meisten Fällen. Aber das ist so der Eindruck und sich da auch, man merkt, welche Agenturen sich damit wirklich auseinandersetzen und auch, wenn es jetzt ein RFI gibt, beantworte ich den einfach, indem ich 5 Credentials aus der Schublade hole und sie einfach nur in eine Präsentation packe und als Startchart Hallo Kunde XY hinschreibe oder ob man sich wirklich viel stärker auch mit den Business-Problemen und solchen Sachen des Kunden auseinandersetzt, dahingehend auch das Ganze aufbereitet, das ist schon nochmal ein Unterschied.
Glaube ich auch. Und Kim hat es auch gesagt, wir wollen die Credentials ja gar nicht mehr so stark stressen. Aber ich glaube, was da auch wichtig ist, wenn man einen RFI bekommt, auf dessen Basis man eine Credential anfertigen soll, dann steht da schon meistens drin, was dem Kunden wichtig ist, was er sehen möchte. Und ein guter Hinweis ist, macht es dem Kunden leicht zu erkennen. Warum habt ihr den Case gemacht? Welche Punkte hakt ihr da gerade ab? Und wenn ihr darunter eine Legende macht und sagt, hiermit beweisen wir unsere, keine Ahnung, B2B-Expertise, unsere whatever, das hilft auf jeden Fall. Und was tatsächlich auch oft gut ankommt, und das ist ein kleiner Aufwand, aber es kann mit der Handykamera gefilmt sein, so ein kleines Video am Anfang. Dass man nicht nur Charts hat, sondern dass man es schon in der Credential schafft, so einen ersten emotionalen Funken überspringen zu lassen. Da gibt es Menschen, da fallen uns, glaube ich, alle welche ein, die können das extrem gut, weil die auf menschlicher Ebene gleich so überzeugen. Und ich glaube, das ist so ein kleiner Hint, der kann auf jeden Fall viel bewegen, obwohl der inhaltlich gar nicht so viel beiträgt. Aber da das Team kurz vorzustellen oder so, ist immer etwas, womit man dann auch im Kopf bleibt. Weil der Kunde guckt sich die Credentials alle hintereinander an und du musst irgendwas machen, was so in Erinnerung bleibt.
Ein Connect zu schaffen, genau. Eine Präsentation. Ob es ein
gut ausgedrückt
ist,
ja.
Ist natürlich einfach, ja. Aber es gibt ja auch noch andere Mittel und Wege und da haben wir schon wirklich beeindruckende Sachen gesehen, kann ich so sagen. Ja.
Erzähl mal Sachen, weil das ist ja immer so der Blick, du hast auch gesagt, nur dass der Funke überspringt oder dass es so ein bisschen besonderer ist als einfach nur der Standard, so ganz jenseits von Cases. Was sind Sachen, die ihr gesehen habt, die euch selbst überrascht haben, wo ihr sagt, oh, das ist sogar bei mir hängen geblieben nach 400 oder 500 Auswahlprozessen?
Oh, das ist eine gute Frage. Kommt immer total auch auf den RFI drauf an. Sprechen wir jetzt hier wirklich über klassisch Kreation. Wir wollen kreative Ideen sehen, aber etwas, was mir einfach hängen geblieben ist, weil es einfach keine Präsentation war, sind dann, wenn Microsites gebaut werden, ist natürlich auch ein ganz anderer Aufwand, worüber wir denn da sprechen. Aber der Kunde wird komplett, kriegt eine ganz anderes Gefühl und wir kriegen eine komplette Agenturführung über so eine Seite und dementsprechend bleibt das natürlich auch im Kopf hängen, was nicht bedeuten soll, dass man sich jedes Mal so viel Aufwand machen soll. Das will mich damit gar nicht sagen. Aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist, wenn sich da wirklich andere Wege oder man macht ein komplettes Video. Ich erkläre dir einfach ganz kurz, was ich hier gemacht habe und zeige dir nicht die Charts mit den gesamten Textwüsten, sondern ich führe dich da einfach einmal ganz kurz durch. Wenn du willst, kannst du dir das danach nochmal durchlesen, aber du musst es nicht, weil dieses easy to consume, wirklich kurz und knackig, ein Kunde guckt sich meistens, ich sag jetzt mal, circa 8 Unterlagen an, das muss irgendwie gut konsumierbar sein.
Das wäre auch meine Frage gewesen, wie viel Credential sieht so ein Kunde im Longlist-Workshop?
Zwischen 8 und, glaube ich,
mal zu mir gesagt, Kim, Pixie-Buch-Modus.
Ja.
Am Ende ist es so ein bisschen durchflippen und schnell erfassbar sein und dann aber eben auch ansprechend aufbereiten.
Ja, und auch da, die Kundenteams sind unterschiedlich. Mhm. Also es gibt Kunden, die das wirklich dezidiert durcharbeiten.
Und wir haben finden jeden Rechtschreibfehler.
Das ja auch, aber wir haben auch immer an dieser Stufe Bewertungskriterien. Mhm. Und die lassen sich auch aus dem RFI ablesen, wenn man da aufmerksam durchguckt. Und deswegen ist, glaube ich, less is more. Manchmal neigt man dazu, Sachen zu übererklären, sondern wirklich zu gucken, braucht es das wirklich gerade, um den RFI zu beantworten oder nicht? Und Lust zu machen auf ein Kennenlernen. Mhm. Weil manchmal ist es so, dass Kunden dann durch die Credentials durchgehen und sagen, okay, ich habe jetzt zwar noch ein, zwei Fragen, aber das klingt so spannend, ich möchte die unbedingt kennenlernen. Und wenn man das schafft, glaube ich, dann hat man gewonnen, weil dann ist man in der nächsten Stufe und dann zählt der Mensch ja wieder, dann hat er wieder eine andere Herausforderung irgendwie. Aber das ist so mein Eindruck.
Ja, und ich glaube, da lohnt sich tatsächlich auch nochmal das kleine Invest, wenn man bestehende Cases hat, die anzupassen wirklich auf die Kundenfrage. Also, dass der Kunde merkt, okay, das beantwortet jetzt gerade mein Need und zeigt nicht einfach nur den Case, so wie man ihn vielleicht...
Absolut. Nein, also das nimmt man ja auch aus euren Statements so wahr, ne? Das Thema maximale Individualisierung, damit man nicht so das Gefühl hat, es ist einfach so von der Stange die Charts zusammengeklöppelt aus den letzten drei Credentials, die man abgegeben hat, ne? Also soweit es irgendwie möglich ist. Was mich noch interessieren würde, ihr habt es ja je Agentur mit unfassbar vielen New Business ManagerInnen zu tun. Mhm. So mal mit Blick auf die Rolle, was würdet ihr sagen... Nessie, du warst ja selber, ich weiß gar nicht, wie das bei euch beiden ist, aber du warst ja mal New Business verantwortlich, auch auf Agenturseite. Wie ist die Rolle eines New Business Managers in so einem Auswahlprozess und wann nimmt er oder sie richtig gut wahr? Also was sollte diese Person mitbringen, wie sollte sie agieren?
Also ich finde, auch da hat Kim vorhin schon ein Stichwort geliefert, zuhören. Ich glaube, dass ein guter New Business Manager zuhören sollte, wenn eine Anfrage reinkommt und wirklich überlegen sollte, passt die jetzt gerade? Also passt die generell zu uns als Agentur? Aber im zweiten Fall auch, können wir die gerade wirklich bedienen? Haben wir die Zeit? Haben wir die Kapazitäten? Haben wir das richtige Team? Und wenn das nicht passt, dann das auch zu bestimmen. Weil ich finde, der New Business Manager, der ist ja in so einer Agentur, der muss auch sein Team schützen. Also der muss gucken, wo können wir hier wirklich investieren? Wo macht das Sinn? Wo haben wir das Gefühl, wir haben die Chance, das Ding auch zu holen? Und wo ist es nicht so? Und ich glaube, dann ist ein ehrliches Nein viel besser als ein halbherziges Ja. Und ich glaube, was auch, und da kann ich nicht für mich sprechen, dass ich das in Exzellenz gemacht habe, aber ich glaube, ein guter New Business Manager, der hat sein Ohr überall und beobachtet auch vielleicht, bevor ein Pitch ausgeschrieben wird, wo finden gerade Veränderungen statt. Ich meine, es gibt 1000 Medien, die man lesen kann, wer wechselt gerade oder so. Und ich glaube, dieses Beziehungsmanagement schon vor einem Pitch auszubauen, ist auch ein guter Hebel, wo man wirklich sagen kann, man geht an einen Kunden ran, überlegt vielleicht auch, okay, was sind die Herausforderungen, die der haben könnte und gibt einfach so einen ersten Glimpse an einer Idee, wo der sagt, das finde ich spannend, lass uns mal austauschen und vielleicht kann man dann so einen Auswahlprozess auch noch umgehen. Das ist natürlich die Königsdisziplin, wenn einem das passiert. Aber ich glaube tatsächlich wirklich zu eruieren, wo mache ich mit und wo mache ich auch nicht mit. Ich glaube, das ist super wichtig. Und dann auch zu gucken, welche Menschen passen wirklich inhaltlich. Kim hat das in Berlin neulich gesagt, wie haben wir es genannt, Kompetenz schlägt Titel. Dass man wirklich nicht nur guckt, welcher Titel klingt besonders gut auf so einer Folie, wenn ich ein Team mitbringe, sondern welche Personen haben die beste Kompetenz jetzt für diese Aufgabe. Und wenn es ein Junior ist, der aber schon 3 Kunden dieser Art betreut hat, hat der wahrscheinlich ein besseres Insider-Wissen als jemand, der ein Senior ist, aber noch nie in dieser Branche irgendwie oder auf diesem Segment gearbeitet hat.
Ich würde noch ergänzen, habe ich auch Leute in meiner Agentur, die wirklich Bock auf diesen Kunden haben.
Ja,
es gibt natürlich Themen, wo alle Feuer und Flamme für sind und es gibt dröge Themen und da gibt es aber, nehmen wir jetzt mal irgendwas im vielleicht Finanzversicherungsbereich, wo man sich nochmal stärker in die Inhalte einarbeiten muss und es gibt Leute, die brennen dafür und die lieben das und wenn ich die in meiner Agentur habe und dann auch noch für diesen Kunden, wenn das matchen kann, dann habe ich eine viel höhere Chance zu gewinnen. Versus wenn ich einfach nur das große Geld dabei sehe und denke, ja, okay, den Kunden will ich jetzt, weil der sichert uns was auch immer ab, dann spürt man das meistens im Laufe eines Prozesses. Und wenn andere dann genau diese Person dabei haben, dann wird es für mich sehr schwer, das zu gewinnen. Und deswegen würde ich mir alles einmal ganzheitlich angucken und überlegen, wie hoch sind unsere Chancen, wirklich das zu gewinnen. Und wir können auch sagen, wenn wir Prozesse machen, der Wettbewerb ist hart. Wir versuchen natürlich den spannendsten Wettbewerb für den Kunden zu finden, die spannendsten Agenturen und da muss man dann auch wirklich Vollgas geben.
Sag mal vielleicht zum Abschluss unseres Gesprächs, Ich hoffe, dass wir einfach nach ein oder zwei Jahren nochmal eine Folge machen, weil dann habt ihr nochmal irgendwie so viel Neues gelernt. Vielleicht gibt es dann wieder neue Formate und so weiter. Was ich doch mal spannend finde, ne? Stichwort New Business, Positionierung, wie verkauft man sich? Wie sieht eure New Business Strategie aus als Pitchberatung?
Wir haben Nessie.
Maschine. Mir wurde mal gesagt, dass ich sehr, sehr gut im Inbound bin. Und das glaube ich auch. Ich habe aber tatsächlich jetzt auch festgestellt, dass ich gut im Outbound bin, wenn ich sagen kann, wofür ich jetzt gerade einstehe. Und also unsere Strategie ist natürlich jetzt gerade, wir haben guten Presseaufschlag mit der Campaign gehabt. Also Werbel hat das wirklich super begleitet. Und wir sind jetzt auf vielen Events unterwegs. Und ich glaube, wir müssen gerade alle raus aus unserer Comfortzone, weil wir sind alle nicht die Menschen, die sagen, die Bühne ist unser Zuhause. Wir gehen gern irgendwo hin, wo wir vielleicht keinen kennen und werfen uns da einfach so wild ins Getümmel. Das müssen wir jetzt gerade lernen. Und ich glaube, das kommt so alles zusammen. Wir sind jetzt viel unterwegs. Wir versuchen das immer zumindest im Doppel zu machen, weil das fühlt sich für uns leichter an, wenn man sich so ein bisschen die Bälle zuschmeißen kann und wenn man auch zu zweit in so einen Raum tritt. Zudem versuchen wir schon, dass wir das, wofür wir einstehen, jetzt auch regelmäßig sichtbar machen. Wir wollen gerne zu Themen was sagen, aber auch nur, wenn wir wirklich was zu sagen haben, ohne dass wir jetzt einfach Content machen. Das wäre jetzt nicht unsere Strategie. Aber klar, wir machen jetzt auch Kaltakquise. Eiskalte Kaltakquise könnte man auch sagen. Und es fühlt sich gar nicht so schlimm an. Also ja.
Ach, ich glaube, es hat den Vorteil, dass sich zumindest aus meiner Sicht in dem Segment, in dem ihr unterwegs seid, jetzt nicht jedes Jahr 20 neue Player hervorgetan haben. Ne? Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass der Markt neugierig ist auf die Gesichter, die natürlich vielen aus den Auswahlprozessen schon bekannt sind, aber eben nicht aus diesen Beauftragungskonstellationen in Richtung Pitchberatung. Das ist auch eure Expertise, aber gleichzeitig auch eure eigene Positionierung darin. Also ich könnte mir auch vorstellen, ne, über diese Neugierde, wie denkt ihr, Pitch ist neu, anders? Ja. Einige dann eben auch darüber
auch. Da haben wir das Glück, dass es bisher auch schon so war, also dass wir mit unserem neuen Ansatz definitiv so einen Zahn der Zeit getroffen haben und durchaus schon Unternehmen auf uns aufmerksam geworden sind, was uns natürlich auch, ich glaube, kann man sagen, super freut, dass das auch einfach so resoniert. Mhm. Ja.
Genau, und wir haben ja auch neulich in Berlin gelernt, dass es noch ganz viel Luft nach oben ist von Unternehmen, die keine Pitchberater nutzen aktiv aktuell.
Ja, ich glaube, das war ja die Studie, die Mother erhoben hat und ich glaube über 50% schreiben ohne Pitchberatung aus.
Ja.
Jetzt könnte man sagen, oha, oder man sagt, wie geil ist das denn?
Für uns ist es ein, wie geil ist das denn? Denn da ist noch ganz viel Potenzial, die alle mit uns arbeiten können. Und ich glaube, darum haben wir ja auch unser Angebot so breit aufgestellt, dass wir wirklich vom Startup bis zum großen Unternehmen für jeden was dabei haben, weil wir eben sagen, wir wissen so viel und wir wollen es gar nicht nur mit den großen Teilen, die sich das leisten können, sondern wir wollen für jeden ein Angebot dabei haben. Und darauf freuen wir uns. Wie wir so schön sagen, wir freuen uns auf Leute, die sind bereit, so eine gute Entscheidung zu treffen, denn dafür steht Harvest. Ja.
Sehr schön. Dann lassen wir das einfach genau so stehen.
Das ist ein schöner Abschluss.
Und ich wünsche euch viel Erfolg in den ersten Monaten.
Vielen Dank. Vielen Dank für das Interview. Ja.